auf Zacharja 9, Vers 9 und 10. Freue dich sehr, du Tochter Zion, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Liebe Geschwister, liebe Freunde, dieser Wunsch nach Frieden, der steckt ja in uns allen, gerade in dieser Zeit, was wir heute erleben. In Recklinghausen waren Freitagabend knapp 1000 Menschen zusammen vor dem Rathaus und sie haben eine Kerze gebildet mit LED-Leuchten. Man hat es dann ausgezählt, wie viele es waren. Ja, was ist es? Ich denke, der Wunsch nach Frieden treibt sie auf die Straße. Auch, dass man einen Rekord aufstellen wollte und irgendwo eingetragen werden wollte, aber im Letzten der Wunsch nach Frieden. Am ersten Advent hatte ich in der Gemeinde gepredigt, zu der ich jetzt gehöre. Ich hatte die letzten 12 Jahre vor meinem Ruhestand ja in Recklinghausen gearbeitet, wo ich auch wohne. Aber danach habe ich in Lünen geholfen, eine arabisch-deutsche Gemeinde zu starten. Ein Gründungsprojekt unseres Bundes ist es immer noch, aber sehr gut angelaufen. Am Anfang kamen vor allem Menschen aus Syrien zusammen. Und mit denen, als wir auch vom Frieden und vom kommenden König hörten, hat es die Herzen tief getroffen, weil damals Assad kurz vor dem Sturz stand. Ich wusste noch nicht, dass es schon abgereist war Richtung Moskau, aber da merkte man, wie tief die Sehnsucht ist nach dem Frieden. Und Freitagabend war Gebetsabend. Die Jugend und einige Mitarbeiter waren zum Theaterstück in Herne. Es waren dann so die Ältesten zusammen, der Kern der Leitung und auch drei aus Syrien und der Gemeindeleiter, der aus Libanon kam, und ich. Dann hatte man mal die Herzen geöffnet und wir hörten, was Leute durchgemacht haben unter dieser Diktatur. Aber gut, und die Sehnsucht nach Frieden ist da. Was kommt danach? Das weiß jetzt keiner. Und wir wissen, der Herr hat die Dinge in der Hand. Wir haben davon gesungen, wir vertrauen darauf und deshalb suchen wir ihn im Gebet und wenden uns immer wieder an ihn. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in allen Dingen, die um uns herum geschehen. Wir haben das nicht in der Hand. Auch in Deutschland, was kommt, was wird gewählt, wenn demnächst Bundestagswahl ist? Er hat den großen Überblick, ihm legen wir es hin. Und weil das so ist, deshalb tun uns die Advents- und Weihnachtslieder auch so gut. Und gerade in diesem Jahr tut der Kerzenschein sicher auch der Seele gut. Wenn wir manchmal nicht mehr durchblicken, dann ist es gut, dass da tatsächlich einer gekommen ist, der ja schon lange verheißen war. Einer, dem auch unsere Fragen und Anliegen nicht zu groß sind. Einer, der in dein und mein Leben kommen will. Einer, der auch in unser Miteinander kommen will. Lasst uns aber zuerst einmal in die Zeit Zacharias blicken. Der König, der hier verheißen wird, ist der ersehnte Messias. Bis dahin kannten die Menschen das Friedensreich und das Salomo. Das war schon fast 1000 Jahre vor Christus. Das goldene Zeitalter Israels. Danach ging es abwärts. Es gab Zerwürfnisse und Krieg und schließlich die Zerstörung Jerusalems und die Gefangennahme in Babylon. Die Juden dachten damals, Gott habe sie nicht nur gestraft, sondern auch vergessen. Dann kamen aber die Propheten und brachten Heilsworte. Sie verkündigten, dass Jerusalem wieder aufgebaut werde und dass ein neuer König, der Messias, dort als Friedefürst herrschen wird. Jerusalem und der Tempel sind tatsächlich wieder entstanden und auch der Staat Juda und später Judäa und Galiläa. Aber der Messias kam noch nicht. Die Worte aus Sacharja sind nach all diesen Ereignissen niedergeschrieben. Diese Worte verändern noch einmal den Blick auf diesen kommenden Messias. Nach wie vor soll er ein König sein, wie David und Salomo, und doch ein König besonderer Art. Er kommt nicht prunkvoll, sondern ärmlich, nicht hoch zu Ross, sondern auf Augenhöhe. Auf einem Esel reitet er in Jerusalem ein. Wir kennen ja diese Geschichte vom Palmsonntag, wie Jesus kurz vor Karfreitag in Jerusalem einzieht. Genauso wie hier beschrieben ist das geschehen, und das ist ja dieses Besondere. Jahrhunderte zuvor spricht der Prophet davon, wie er einzieht auf den Füllen einer Eselin, und dann ereignet sich das so. Und die Menschen kannten ihre Bibel, sie wussten das zuzuordnen und jubelten ihm zu, Hosanna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Aber nicht wenige haben ihn falsch verstanden. Sie erhofften einen Kämpfer, der die Römer vertreibt, und dann würde alles gut. Aber Jesus war ganz anders. Er hatte der Gewalt abgeschworen. Er wollte auf andere Weise Einfluss auf Menschen nehmen. Er hat durch sein Reden und sein Handeln so vieles gewirkt. Unzähligen Menschen hat er geholfen und ihnen Mut gemacht. Durch sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung hat er eine Bewegung in Gang gesetzt, die bis heute Menschen anrührt. Er hat sie verändert, hat sie zu Friedensstiftern gemacht und zum Einsatz für Gerechtigkeit motiviert. Nicht anders verhielt es sich auch bei Jesu Geburt. Da findet man nämlich nichts von Prunk und Machtgehabe. Wir wissen um die ärmlichen Umstände, die erfolglose Suche nach einer Herberge und schließlich die Geburt in einem Stall. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Evangelien im Neuen Testament berichten so von Jesus, dass klar ist, er ist der Messias, auf den die Juden so lange schon gewartet haben. Allerdings ist er ein Friedensbringer anderer Art, ohne jede Gewalt. Er hat die Menschen durch die Kraft seiner Worte gewonnen und durch die Taten seiner Liebe geprägt. Dass er mit seiner Liebe bis zum Äußersten gegangen ist und sein Leben gegeben hat, hat ihm am Ende noch mehr Einfluss verliehen. Jetzt reden wir aber nicht nur vom Gestern. Was damals geschehen ist, wirkt sich ja bis heute aus. Nun gibt es immer Skeptiker, Menschen, die einwenden, dass man nicht viel Objektives sehen kann von Jesu Herrschaft, von dem, was wir mit Advent und Weihnachten alle Jahre wieder feiern. Nun, das mag so sein, manch einer sieht nicht viel. Zeig mir doch deinen Gott, ist vielleicht seine Frage. Und Kritiker sehen sogar Schlimmeres, was auch im Namen christlicher Religion geschehen ist. Wo eine Religion an die Stelle des Herrn und Friedefürsten tritt, da lassen sich Menschen auch fanatisieren. Schlimm war ja, wenn wir denken an den 30-jährigen Krieg, katholisch gegen evangelisch, was alles gelaufen ist, auch im Namen des Christentums. Auf einmal geht es dann doch um Macht und Ehre statt um Liebe und Frieden. Aber dieser verheißene König stellt das alles auf den Kopf. Er kommt ganz anders. Jesus hatte wohl auch ernste Worte wer sich die Mühe macht, genau hinzusehen, der wird viele Spuren davon entdecken, wie Menschen im Glauben und in der Liebe Gutes bewirkt haben. Manche Krankenhäuser und Waisenhäuser sind im Geist Jesu entstanden, um nur einmal zwei Beispiele zu nennen. Gut, wenn es heute einem schlecht geht, plötzlich im schlimmsten Fall wird er ins Krankenhaus gebracht, dass man ihm da besser helfen kann. Das gab es vor 200 Jahren nicht. Oder wenn ein Kind aus irgendeinem Grund die Eltern verloren hatte, das war in Not und musste vielleicht sehen, wie es sich durchschlägt oder ob irgendwelche Verwandten sich kümmern. Wenn die nicht da waren, hatte man ein dickes Problem. Christen haben das alles gesehen und haben begonnen mit Waisenhäusern. Manche große Namen gibt es an der Stelle. Oder Recklinghausen, da gibt es das Prosper-Krankenhaus. Die hatten vor ein, zwei Jahren gefeiert, 175 Jahre. Tag der offenen Tür mit vielem, was im Haus angeboten wurde. Es gab auch manche Tafeln mit der Geschichte. Und dann ist zu lesen, es fing an mit ein paar Nonnen. Die Ärzte kamen erst nach und nach dazu. Es war alles im Geist Jesu begonnen, aus Nächstenliebe, die er in die Herzen hineingegeben hat. Und in den Konflikten, die ganz aktuell toben, sind es auch oft genug wieder Menschen, die im Geist Jesu helfen. Auch im Nahen Osten wird es deutlich. Auf einmal erkennen Menschen, wo sie Hilfe bekommen, wenn sie in bitterer Not stecken. Immer wieder sind wir herausgefordert, an der Seite von Jesus Zeichen zu setzen, gegen die scheinbare Übermacht des Bösen. Religion und Macht können nämlich eine gefährliche Mischung ergeben. Der Weg der Macht ist aber nicht Gottes Weg, den er mit Jesus gegangen ist. Gott hat sich dafür entschieden, Menschen durch seine Liebe zu gewinnen. Heute hat man wunderbare moderne Lieder, das ist ganz wichtig mit der Musik unserer Zeit, auf eine Weise, wie es uns erreicht. Als ich dazu kam zur Gemeinde, hatte man noch gerne gesungen, ich bete an die Macht der Liebe. Und manchmal wurde es aus tiefem Herzen gesungen, wie er uns dann verändert und prägt und gestaltet. Er gewann Menschen durch sein Angebot zu helfen, zu heilen und Frieden zu stiften, überall dort, wo Menschen das auch wollen und zulassen. Jesus hatte wohl auch ernste Worte gesprochen, eben die ganze Wahrheit, aber die Menschen haben auch sein Herz erlebt. Er sprach nämlich anders als all diejenigen, die sie bisher gehört hatten. So stellen die Jünger fest, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Johannesevangelium, gleich im ersten Kapitel, Vers 14. Es war keine süßliche Gnade, nein, seine Herrlichkeit war eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und doch ist es eine frohe Botschaft, wo Gnade ist, da kann auch einer die Wahrheit über Gott und über unser Leben sagen. Die Wahrheit sagen über die Welt und über unsere Nächsten. Nein, keine süßliche Gnade macht sein Regierungsprogramm aus, sondern Wahrheit, die Menschen aus dem Munde des Königs voller Gnade auch gut annehmen können. Eine Wahrheit, die am Ende dann Menschen frei macht. Es hat ja keinen Sinn, sich selbst und andere zu belügen, sich immer was vorzumachen, wie gut wir sind, und dass wir in Wirklichkeit schon selbst zurechtkommen. Nein, er spricht in seiner Gnade Wahrheit und nur die macht uns am Ende frei. Die von ihm Erlösten sind eben keine Menschen, die von Angst getrieben werden, sondern von der Freude im Herrn, eben von dieser Macht der Liebe. Manch einer schwimmt noch so dazwischen, zwischen Furcht und Liebe, aber richtig freigesetzt werden Menschen erst als Geliebte, wenn ich weiß, egal ob es auf oder abgeht in meinem Leben, ob ich Gott gerade verstehe oder nicht, ich bin geliebt. Ich habe einen Vater im Himmel, er hat sein Liebstes und Teuerstes für mich gegeben und das trägt durch. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Das stellt Paulus fest in Römer 8 am Schluss, wo er alle möglichen Höhen und Tiefen, die er selbst erfahren hat, genannt hatte. Wir sind geliebt von ihm und das gibt uns einen ganz festen Halt und immer wieder Ruhe und Zuversicht. Wie gut ist es, dass Gott diese Liebesoffensive gestartet hat mit diesem andersartigen König, durch den die Welt so viel zum Guten verändert wurde. Manches davon ist nicht im Rampenlicht zu sehen, manches geschieht im Hintergrund und im Verborgenen, aber es geschieht. Das Gleiche gilt auch für die Gemeinden. Man hört und liest so manches von Vorzeigegemeinden und wir freuen uns mit über alles Gute, was dort geschieht und gelingt. Wenn es dagegen all die weniger auffälligen kleinen Gemeinden rund um die Welt nicht geben würde, dann würde den Menschen viel fehlen. Geht nicht nur mit den großen Vorzeigegemeinden. Manchmal ist dieser Weg des Friedens und des Gebetes aber auch erstaunlich effektiv. Die Wiedervereinigung in unserem Land ist ja inzwischen mehr als 30 Jahre zurück, aber sie hatte viel mit Gebeten zu tun. Ohne Gottes Gnade wäre unser Land heute noch geteilt. Aber dieser Weg des Friedens und der Gewaltlosigkeit musste auch gegangen werden. Jörg Swoboda, damals ein bekannter Evangelist und Liedermacher, Pastor im DDR-Bund noch, er hat dazu ein Buch geschrieben, Die Revolution der Kerzen. Und Mahatma Gandhi, der selbst kein Christ war, schrieb: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument, mit genug Dynamik in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Unsere Welt braucht auch die Menschen, die in vielen kleinen Schritten Frieden in sie hineintragen. Menschen, die beharrlich auf diesem Weg Jesu gehen, in der großen Politik genauso wie in unserem Alltag. Schauen wir noch einmal hin auf den, der kommen soll. Da war von dem Helfer die Rede und von dem Friedensbringer. Das Erste allerdings, was über ihn gesagt wurde, kann man leicht übersehen oder überlesen. Ein Gerechter und ein Helfer wird uns angekündigt. Wisst ihr, ohne Gerechtigkeit gibt es keinen wirklichen Frieden in der Welt. Wenn uns Unrecht geschieht, müssen wir es manchmal erleiden. Nicht immer kann man sein Recht auch bekommen. Und umgekehrt, wenn du einem anderen Unrecht getan hast, dann ist es gut, sich zu entschuldigen und wenn es geht, auch etwas in Ordnung zu bringen. Aber was ist schon gerecht? Dazu werden Menschen ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Und Frieden ist nicht zu sehen in den Herzen der Beteiligten. Wie soll jemals Frieden werden, wenn wir vielleicht noch nicht einmal merken, wenn wir anderen Unrecht tun? Das wäre jetzt ein großes Thema. Aber Gerechtigkeit wird groß geschrieben in der Bibel. Recht und Gerechtigkeit kommt im Alten Testament zig Male als Begriffspaar vor. Und Jesus lehrt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Zitiert wird häufig, wenn wir den Vers auf den Vers schauen, nur das Reich Gottes. Kümmere dich zuerst um das Reich Gottes und dann sorgt er für dich. Aber das andere steht mit dabei. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Oder nehmen wir einen anderen Vers, Römer 14, 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber wie bekommen wir diese Gerechtigkeit hin? Wird es Eltern gelingen, ihre Kinder gerecht zu behandeln? Ich denke, viele versuchen das, aber natürlich gelingt es uns, wenn wir Eltern sind, nicht immer. Nun ist dieser gerechte König ja den Weg des Friedens bis zu Ende gegangen. Im 2. Korintherbrief liest sich das dann so: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So viel zum Thema Gerechtigkeit. Jesus hat alles für uns gegeben, er ist in die Bresche gesprungen, damit Gerechtigkeit hergestellt würde. Wahrlich ein Gerechter und ein Helfer. Nehmen wir das mit, wenn es um seine Friedensmission geht, um Frieden für die Welt. Wo stünden wir denn, wenn er alles eingefordert hätte, was ihm rechtmäßig zusteht? Stattdessen zieht er auf einem Eselsfüllen ein. Wir haben heute keine Eselsfüllen, aber diese Haltung der Demut würde auch heute an vielen Stellen Frieden bringen, wenn nicht jeder der Größte und der Reichste und der Mächtigste sein müsste. Natürlich können wir Ziele haben und dass wir was erreichen wollen im Leben, aber wenn es gegeneinander geht, im Krieg und auf Kosten anderer und rücksichtslos, dann geht so viel kaputt. Diese Haltung der Demut, sie würde viel, viel an Frieden bringen. Der Größte kommt ganz bescheiden daher. Wir brauchen ihn wirklich, diesen verheißenen König, der so ganz anders ist, als die Welt das kennt. Freue dich sehr und jauchze, denn er kommt tatsächlich, wo du ihm deine Tür öffnest.